Es ist mir eine große Freude, wieder predigen zu dürfen. Ich war jetzt einige Wochen untergetaucht, sozusagen. Und als ich das letzte Mal hier stand und predigte, da war für mich die Welt eine ganz andere Welt. Es ist unfassbar, was sich innerhalb von ein paar Wochen alles ändern kann. Da ist zum Beispiel einmal somit das bedeutendste Ereignis für uns, dass unser zweiter Sohn geboren wurde, Levi. Was für eine Freude. Plötzlich kommt da ein Menschenleben und Dinge sind völlig anders und doppelt so schön. Und wir genießen es, wir freuen uns. Und das Zweite, was ich so in den letzten Wochen erlebt habe, Jemia und ich, mein erster Sohn und ich, wir waren das erste Mal zelten. Und es war für ihn ganz großes Kino und es war auch für mich ganz großes Kino. So bei den Rangern dabei zu sein, wir haben so ein Wurfzelt. Ihr hättet mal seine Blicke sehen sollen, als ich so dieses Wurfzelt geschmissen habe und er sieht plötzlich dieses Zelt. Und ich werde eine Szene nie in meinem Leben vergessen, das lehrt mich vieles. Als wir abends, es war schon 23:30 nachts, er hat so lange ausgehalten, wir haben einen Fackellauf gemacht und so weiter. Hättet mal seine Augen sehen sollen. Wir gehen ins Zelt, alles ist fertig, wir kuscheln uns rein. Er ist übrigens jetzt gerade 3 geworden, also für die, die es nicht wissen. Wir kuscheln uns rein und dann guckt er mich an und sagt, Papa, hier sind wir in Sicherheit. Ich umarme ihn und sage, ja, Jemia, hier passiert uns nichts. Ein schönes Bild, finde ich. Mit dem Vater in Sicherheit. Er vertraut mir. Das nächste Ereignis, was uns alle wo wir es mitbekommen haben, Brexit. Was geht da eigentlich ab? Ganzes Land plötzlich will mit Europa nichts zu tun haben. Ja? Es hat Dinge verändert. Es entstehen plötzlich Fragen in einem, hey, was ist denn los? Die Sicherheit, die die Politiker so über lange Zeit auch immer wieder vermitteln, irgendwas bricht weg. Irgendwas verändert sich. Ein anderes Ereignis, so die EM. Ja, wir sind nicht Meister geworden. Portugal sei es gegönnt. Hat jemand Ronaldo gesehen? Ja, total in Tränen ausgebrochen, verzweifelt. Aber seine Mannschaft packt es. Und hey, ganz ehrlich, sei es ihnen gegönnt. Wollen nicht neidisch sein. Wir sind Weltmeister. Und dann das Wochenende mit Peter Jackson vor 2 Wochen, wo er hier über die Vaterherzbotschaft gepredigt hat. Und dann der Sonntag, nachdem er gepredigt hat. Ich möchte fragen, wer war dabei an dem Sonntag nach 12 Uhr? Ihr Lieben, für diejenigen, die nicht dabei waren, was da passiert ist, kenne ich nur aus Büchern oder vom Hörensagen. Der Gottesdienst war im Grunde schon vorbei. Peter hat über die Vaterherzbotschaft gepredigt. Und Frank hatte den Eindruck, dass wir als Ältesten uns hier vorne in einer Reihe hinstellen sollen und beten sollen, Jesus, das ist deine Gemeinde, nicht wir sind die Herren, sondern du bist der Herr. Viele Leiter benehmen sich oft wie, als wären sie die Herren. Aber Jesus ist der Herr. Und was dann geschah, das hat mein Denken völlig gesprengt. Wir hatten hier 1,5 Stunden Buße. Leute sind nach vorne gekommen, haben um Vergebung gebeten. Leute lagen sich in den Armen, haben geweint. Leute haben Heilung erlebt. 1,5 Stunden. Ich stand daneben. Ich habe ja gar nichts gemacht. Es war, du konntest es nicht kontrollieren. Aber ist nicht genau das, was die Bibel schreibt, wenn wir zusammenkommen, wenn Liebe fließt, wenn der Heilige Geist mitten unter uns ist, wo es auch steht, da wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir haben das erlebt, ihr Lieben. Und irgendetwas hat sich in mir an diesem Wochenende verändert. irgendwas hat sich bei mir verändert. Und ich merke, ich will mehr davon. Ich will mehr, dass Gott wirklich kommt und dass er unser menschliches, entschuldigt für diesen Ausdruck, menschliches Geplänkel, dass es endlich beiseite geräumt wird. Dass wir endlich dieses menschliche Gehabe beiseite räumen und sagen, wir wollen ihn und nicht das, was wir meinen zu wollen. Nicht das, was wir meinen, was gut ist. Nicht wie wir denken, Gemeinde funktioniert so und macht dies und dies und jenes. Es gibt gute Hilfsmittel. Aber er ist doch derjenige, der weiß, wie Reich Gottes funktioniert, oder? Und das zu erleben, wo wir über, und ihr wisst, einige wissen, wir sind über längeren Zeit auch durch intensive Prozesse gegangen auch. Und plötzlich stellt sich Gott dazu und macht Dinge und du hast es nicht in der Hand. Plötzlich tut Gott Dinge. Ich will mehr davon. Ich will mehr von ihm. Ich will mehr, dass er wirkt. Und dann war dieses Mitarbeitertraining, wovon Frank gesprochen hat. Es war für mich eine ganz, ganz wunderbare Zeit, wo wir mit Mitarbeitern hier waren, übereinander prophezeit haben. Leute haben plötzlich Dinge empfangen, haben Bilder gesehen für andere, das hatten sie vorher noch nie. Und dann, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, Leute haben Zeugnis gegeben, hey, woher weiß derjenige eigentlich das, was in meinem Leben passiert? Ja gut, klar, Gott weiß es doch. Darum geht's doch. Er weiß es doch. Und dann plötzlich spricht er durch uns und fließt durch uns. Und das Wochenende mit Pavel und Kira, ja, das war genauso gesegnet. Und ihr merkt, manchmal passieren Dinge im Leben, du kommst gar nicht richtig hinterher. Manchmal denkst du, Gott, ich brauche gerade ein bisschen Zeit, um das irgendwie ein Stück weit zu verarbeiten. Ah, Gott hat Humor, er sagt, nee, ich gebe dir noch ein bisschen mehr. Ein erschütterndes Ereignis in den letzten Tagen, der Anschlag in Nizza, haben wir mitbekommen. Plötzlich sterben Menschen. Plötzlich werden Kinder zerfetzt. Plötzlich passieren Dinge, wo du denkst, wie kann das sein? Ein Reporter stand, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, auf dem Balkon, der hat es aufgenommen. Er sagt, hier gehen normalerweise Menschen entlang, die feiern, die Urlaub machen. Plötzlich sehe ich in diese Straße und sie sieht aus, als würde Krieg herrschen. Kriegszustand. Von einem Moment auf den anderen. Ich möchte heute über einen Bibeltext predigen, der uns viel zu sagen hat in der Zeit, in der wir gerade leben, aber auch in der Phase, in der wir als Gemeinde leben. Ihr Lieben, ich glaube, Gott hat Großes vor. Er hat einiges vor mit uns als Gemeinde. Und es wird auch unsere Entscheidung sein, ob ich dabei bin oder nicht. Ich möchte jeden einladen. Ich möchte jeden ermutigen. Manches braucht vielleicht Zeit, aber Gott ist dran. Und ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen und mein Thema, einmal die PowerPoint vielleicht mal anschmeißen. Dient einander in Liebe. Darüber möchte ich heute sprechen. Predigttext ist 1. Petrus 4, 7 bis 11 und dort steht, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid da wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Der Bibeltext hat uns sehr viel zu sagen. Und ich denke, da sind einige Aspekte, die sind prophetisch. Ich glaube, wir sind noch längst nicht an dem Punkt, im Persönlichen wie auch im Gemeindlichen, was hier alles drin ist. Und ich denke, da sind auch prophetische Dinge, die Gott möchte in der Zukunft und wir uns anfangen, danach auszustrecken. In Vers 7 heißt es, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Das haben sie übrigens vor 2000 Jahren geschrieben. Steht nahe bevor, dieser Ausdruck. Damit ist das Kommen von Jesus in der Endzeit gemeint, das zweite Kommen. In Hebräer 1, Vers 2 steht, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Am Ende hat er geredet im Sohn. Nun ist es ja so, niemand weiß, wann Jesus kommt. Definitiv. Kann keiner sagen. Es haben schon viele probiert. Alle sind gescheitert. Und man wird immer scheitern, weil man es nicht weiß. Den definitiven Punkt. Aber wir können die Zeichen der Zeit erkennen, ein Stück weit, und merken, hier irgendwas passiert, irgendwas verändert sich. Es geht um etwas. Es geht um etwas. Und als Gläubige sind wir dazu berufen, in Vorfreude und Zuversicht auf die Vollendung des Werkes zu leben. Wir haben das jetzt für uns ein Stück weit erlebt. Oder ja, ich erzähle mal aus meiner Perspektive die Geburt von Levi, von unserem zweiten Sohn. Da kommt etwas zum Ziel, worauf wir 9 Monate warten. Und diese Zeit kann manchmal sehr lang sein. Wobei irgendwie beim zweiten Kind geht alles irgendwie schneller. Also beim ersten Kind denkst du, boah, wann ist es soweit? Beim zweiten Kind denkst du, wow, auf einmal ist es da. Aber trotzdem hat man Phasen, wo man denkt, wann ist es endlich soweit? Ich will endlich mein Kind in meinen Händen halten. Ich will endlich sehen, wer mich da eigentlich anschaut. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte ihn spüren. Ich möchte ihn riechen. Ich liebe Babygeruch. Ich möchte ihn an mein Herz tun. Da kommen Dinge zum Ziel und wir sind voller Vorfreude, voller Erwartung. Hey, da kommt etwas Neues. Oder du fährst in Urlaub, so 18, 19, 20 Stunden im Auto. Und du weißt, irgendwann kommst du ans Ziel und du kannst es kaum erwarten, an den Strand zu kommen. Und mir geht es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir einen Urlaub machen oder so. Ich bin erst im Urlaub angekommen, wenn ich am Strand stehe und meine Füße im Wasser und den Sand in meinen Füßen spüre und einfach rausgucke und dann weiß ich, jetzt bin ich da. Kennt ihr das Gefühl? Ist schön, oder? Da kommt etwas zum Ziel, Vorfreude, boah, endlich bin ich im Wasser und dann jump ich rein, schwimme eine Runde, sehe ein paar Fischchen. Ich habe mich gefragt, bei der Predigtvorbereitung, wann habe ich das letzte Mal mich hingesetzt und mir wirklich bewusst gemacht, irgendwann hat es alles ein Ende, das Ziel. Ich lebe auf ein Ziel hin, ich lebe auf Jesus Wiederkunft hin und irgendwann sind wir bei ihm. Wann habe ich das letzte Mal mir einfach Zeit genommen und mal einfach darüber nachgedacht? Und ich muss zugeben, ich musste lange überlegen. Und dann habe ich es mal probiert und habe ich gemerkt, hoppla, das passt irgendwie. Passt irgendwie nicht so ganz so in meinen Rhythmus rein. Hey, da muss ich ja mal zur Ruhe kommen. Da kann ich ja nichts machen. Sondern einfach nur, Herr, du kommst irgendwann und in dieser Vorfreude zu leben. Und wirklich eine Freude zu empfinden. Ich habe mich so gefreut auf unseren Sohn. Aber freue ich mich auch so wirklich auf Jesus? Wisst ihr, was ich meine? Freue ich mich wirklich auf ihn? Ihn zu sehen, ihm zu begegnen? Lassen wir uns Gottes Perspektive schenken. für unser Leben, für unseren Alltag. Wenn du nach Hause gehst, wenn du in die Woche gehst und es ist schwierig und wir werden heute jetzt in dem Text einige Herausforderungen sehen, da ist eine Grundlage, welche Perspektive wir haben. Und haben wir eine Ewigkeitsperspektive oder leben wir einfach nur im Hier und Jetzt? Oder sind unser Innerstes ist auf das ausgerichtet, was Gott, dass es irgendwann wirklich zum Ziel kommt, dass wir bei ihm sind. Es steht weiter, seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Dieses Wort besonnen meint, dass wir nüchtern sind. Mit anderen Worten, dass wir beim klaren Verstand sind. Dass unser Verstand klar ist. In Jesaja 11, Vers 2 wird über den Heiligen Geist gesagt, dass er der Geist der Weisheit und des Verstandes ist. Also wenn es einem an Verstand mangelt, der darf zum Heiligen Geist gehen und ihn bitten, er gibt gerne. Also wirklich, buchstäblich, er ist der Geist des Verstandes. Und er möchte, dass wir klar die Dinge sehen, dass wir klar die Dinge erkennen, dass wir in unser Umfeld klar sehen und wissen, wo geht die Reise hin? Was passiert gerade? Was tust du Gott in meinem Leben? Der Heilige Geist interagiert zusammen mit unserem Verstand. Aber wir brauchen seine Weisheit, um die Zeichen der Zeit zu deuten und in ihr zu leben. Petrus ruft die Gemeinde in diesem Brief auf, Gott in allen Dingen zum Gebet auf. Er sagt mehr noch, lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Beten ist ja ein großes Thema und viele erleben ganz erstaunliche Dinge mit Gebet. Da bekommen Menschen plötzlich Arbeit, da werden plötzlich die Gebete erhört, da werden Menschen auf einmal geheilt, Beziehungen werden geheilt. Eine Klassenarbeit fällt auf einmal gut aus, weil man vorher noch gebetet hat. Ja, ich habe das öfter erlebt. So, mich so irgendwie durchgemogelt, dann noch kräftig gebetet und Gott hat sich irgendwie dazu gestellt. Ja, hätte ich mal ein bisschen mehr gelernt, dann wäre das ein oder andere noch besser ausgefallen. Also Gott kann auch nicht alles dann an der Stelle. Oder er tut nicht alles. Wir haben eine Verantwortung. Ihr wisst, wovon ich rede. Aber es gibt manchmal Zeiten, wo du das Gefühl hast, da hört mich keiner. Da passiert nichts. Und ich nenne es mal so diesen Gott hört mich nicht Zustand. Gott hört mich nicht. Hey, und wir müssen das auch mal aussprechen dürfen. Wir müssen auch mal an den Punkt kommen, ehrlich zu sein und sagen, irgendwie merke ich gerade, da kommt nicht zurück. Was ist los? Wir sind so geprägt, wir müssen so im Glauben und hier und das alles muss funktionieren und hier und da. Und wenn es mal gerade nicht geht und du in einer Krise bist, glaubst du nicht genug oder was ist los? Wir müssen ehrlich sein. Die Bibel ist es. Sie ist viel ehrlicher als wir. Im Psalm 61, 1 bis 2 heißt es, höre Gott, mein lautes Flehen. Achte auf mein Gebet. Aus weiter Ferne, wie vom Ende der Erde, rufe ich zu dir. Denn mein Herz ist mutlos geworden. Ach, führe mich doch auf jenen Felsen, der für mich zu hoch ist. Das ist interessant, ne? Wir sagen ganz schnell, ja, bete doch zu diesem Felsen, dass er sich emporhebt und weggeht. Interessant ist, dass der Psalmist sagt, Herr, führe mich auf diesen Fels, der für mich viel zu hoch ist. Tu du das in meinem Leben. Ich kann es nicht. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Kraft. Und ihr Lieben, ich weiß, dass hier einige sitzen, du gehst durch sehr, sehr schwierige Prozesse gerade durch. Es ist sehr herausfordernd. Und es ist mal nicht mal eben so mit einem Klacks, einmal schnelles Gebet und zack und hier und alle freuen sich. Sondern manchmal müssen wir durch wirklich Tiefen hindurchgehen. Wenn ich sehe, auch bei meinem Vater die letzten Monate, wo er durchgeht, aber in dieser Tiefe erkennt er plötzlich, Gott liebt mich trotzdem. Gott ist da und verändert Dinge in mir und in meinem Wesen. Und die Bibel verschweigt uns nicht die Kämpfe, lasst uns doch auch nichts verschweigen. Lasst uns ehrlich sein. Sie sprechen über die Grenzen. Es wird nichts beschönigt. Es wird nicht gesagt, hey, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich möchte uns ermutigen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Gott hat Großes vor. Aber wir haben noch nicht den Himmel auf Erden, ihr Lieben. Oder? Wir sind noch in dieser Welt. Und es kann sein, dass die Dinge so herausfordernd sind, da werden unsere, sag mal so, Füße schlackern. Es kann sein. Und an vielen Orten dieser Welt erleben es Menschen. Ich möchte uns ermutigen, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen. Richard Foster schreibt in seinem Buch Gottes Herz steht allen offen. Er schreibt Folgendes. Normale Formen des Gebets steigen von der Erde zum Himmel auf. Wir bitten um Vergebung, wir danken oder wir suchen Heilung. Aber das vollmächtige Gebet bewegt sich genau in die andere Richtung. Wir zapfen die Rücklagen des Himmels an, um uns um eine bestimmte Sache auf der Erde zu kümmern. Nicht damit der Wille des Menschen im Himmel geschieht, sondern damit Gottes Wille hier auf der Erde geschieht. Von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Gottes Wille soll hier geschehen. Und lasst dir heute Morgen diesen Perspektivwechsel schenken. Ich weiß, das ist hart. Und bei manchen wird es ein langer Prozess. Aber vielleicht schneller als gedacht. Ja? Vers 8. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. In Römer 12, Vers 10 heißt es, lasst uns im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Betrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Und ich denke, das ist das, was gerade der Herr unter uns tut. Er dringt in dieses Verkrustete rein. Er schenkt uns einen neuen Blick füreinander. Dass wir einander lieben, dass wir einander dienen. Dass wir uns, und das finde ich sehr, sehr interessant, übertrefft euch gegenseitig. Also im Grunde, es ist eine Art Wetteifern. Nicht, dass andere über mich sprechen, sondern, hey, das will ich auch. Oh, sorry. Das will ich auch. Jetzt sind ein paar wach. Ich möchte euch mal drei Bilder zeigen und ich möchte euch fragen, mit welchem Bild identifizierst du dich am meisten? So ist es hier oben, so du führst ein Leben auf Distanz, du lässt niemanden an dich ran. Ich meine jetzt damit, es geht nicht nur um Ehepaare. Ja, ich weiß, die können Liedchen davon singen. Die meine ich auch, aber nicht nur. Führen wir ein Leben auf Distanz? Hey, wir lassen dem anderen bloß nicht in unsere Karten schauen. Ich will nichts von mir preisgeben. Ich stelle womöglich noch irgendwelche Sachen dazwischen, dass er mir wirklich nicht zu nahe kommt. So eine Tasche kann manchmal helfen. Gerade so im Gottesdienst, so, wenn man sich so hinsetzt, dann ich lege am besten rechts und links irgendwas neben mich, damit man nicht bloß zu dicht an mir dran sitzt. Ich weiß, es geht nur mir so. Ihr seid alle anders. Sind wir hier, den finde ich besonders schick. Also der ist echt so, solche Skeptiker, so, na, was will ich? Ich will erst mal sehen, was da passiert. Schauen wir es mal an. Ist das einladend? Wohl kaum. Ach gut, manche sieht aus wie so ein Chef, ne? So, was haben Sie wieder getan? Erzählen Sie doch nicht. Ich habe übrigens jahrelang unter so einer Leitung gearbeitet. Jahrelang. Und ich habe es jeden Tag erlebt, was es heißt, diese Ablehnung zu erleben. Da flogen die Fetzen. Oder identifizieren wir uns hiermit. Wir nehmen Menschen in unsere Mitte. Wir laden sie ein. Wir sagen, komm her. Wir stimmen es vielleicht nicht in allen Dingen überein, aber du gehörst zu uns. Komm, wir nehmen dich mit rein und wir beten füreinander. Wir segnen einander. Ihr Lieben, wir sind in eine Gemeinschaft hineinberufen, wo wir einander segnen und ermutigen können, im Gegensatz zu dem, was die Welt tut. Wir können einen Unterschied machen. Es geht nicht darum, und das ist ganz wichtig, es geht nicht darum, sentimental zu sein. Oft wird, das gibt so einen leicht unterschwelligen Vorwurf, ja, euch geht es immer nur um Gefühle. Hey, sorry, what? Gefühle? Das Leben besteht nicht nur aus Gefühlen. Es geht um echte Beziehungen. Hey, und da sind Gefühle ein Teil davon. Und auch, dass ich meine Schwester oder meinen Bruder so sehr liebe, dass ich sage, hey, ich brauche dich. Es gibt dieses Lied, er gehört zu mir und steht sein Name an der Tür. Er oder sie gehört zu mir. Aber seien wir ehrlich, wir leben manchmal so und über lange Strecken, dass wir einander eigentlich doch gar nicht brauchen. Wir kommen über Monate in die Gemeinde und sind wie ja, abgekapselt von allem Geschehen. Aber Gott sagt, komm, ich nehme dich mit rein. Ich nehme dich mit rein. Und meine Vision ist es, dass wir den Menschen, die da draußen sind, dass wir ihnen zeigen, ihr gehört, wenn Gott euch hierher führt, ihr gehört hierher und wir lieben euch. Wir dienen euch. Wir bauen euch auf. Wir segnen euch. In der Praxis ist es herausfordernd. Da gibt es Verletzungen, da gibt es Neid. Da gehen wir uns aus dem Weg. Aber dieser Bibeltext, den wir heute uns anschauen, der hat Potenzial, die ganze Welt zu verändern. Wenn wir allein diese Dinge, die dort stehen, wenn wir sie verinnerlichen, die haben wirklich Potenzial, die Welt zu verändern. In Vers 10 steht, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Ein angehender Künstler, und das fand ich sehr interessant, ein angehender Künstler hat einmal ein Bild des letzten Abendmahls gemalt. Er nahm das Bild mit und brachte es dem Schriftsteller Leo Tolstoi. Er wollte seine Meinung zum Bild erfragen. Sorgfältig und verständnisvoll untersucht der russische Meister der Worte die Leinwand. Dann zeigt er auf die zentrale Figur und erklärt, sie haben ihn nicht geliebt. Der Künstler rief, warum? Das ist der Herr Jesus Christus. Ich weiß, beharrte Tolstoi, aber sie lieben ihn nicht. Wenn sie ihn mehr lieben würden, hätten sie ihn besser gezeichnet. Nur wenige von uns sind angehende Künstler. Aber die Bibel lehrt, dass wir alle Diener des Herrn und voneinander sind. Dass wir alle Diener sind, dass wir alle einander dienen. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dann können wir Tolstois Aussage wie folgt anwenden. Wenn du ihn mehr liebst, würdest du ihm mehr und besser dienen. Eins zu eins können wir das nehmen. In Galater 5, Vers 13 heißt es, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder und Schwestern. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. In der NGÜ heißt es, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Dieses Wort dienen,
Diakoneo kommt daher, die Grundform. Das heißt, jemanden einen Dienst erweisen, und in einem spezielleren Sinn verwendet die neutestamentlichen Schreiber dieses Wort, wenn sie jemanden beschreiben möchte, der sich um materielle Bedürfnisse von jemand anderem kümmert. Zum Beispiel Essen oder Trinken. Man kann auch im allgemeinen Sinne sagen, das sind Leute, der sich um das Interesse, lieber um das Interesse des anderen bemüht, als um mein eigenes Interesse. Hier übrigens entspricht das Wort, unser Wort Diakon. Also wer Diakon werden möchte, also du strebst nicht nach einer hohen Position, das sind eigentlich die, die wirklich dienen. Also die, die wirklich nicht, es geht nicht um einen selber, sondern es geht um andere. Ich möchte anderen dienen. Und der Lebensentwurf, den uns die Bibel lehrt, steht im völligen Kontrast zum Lebensentwurf dieser Welt. Völlig. Die Gesellschaft tickt so, mir, meiner, mich. Die größte Liebe, der größte Liebhaber dieser Welt, der bin ich selbst. Der ist man selbst. Der Spiegel schreibt zum Beispiel, Narzisst ist das Schimpfwort der Stunde. Narzissmus gilt als Leitneurose unserer Gesellschaft. Und warum ist das so? Die Bibel beantwortet diese Frage, indem sie zurück an den Anfang geht und dort werden Adam und Eva beschrieben. Und was passiert? Sie sind ungehorsam. Und aus ihrem Ungehorsam heraus wurde der Mensch selbstzentriert. Er dreht sich nur noch um sich. Aber Jesus durchbrach diese Selbstzentriertheit. Er kam auf diese Welt und er setzt uns frei, anderen zu dienen, andere zu lieben und andere höher zu achten als sich selbst. In letzter Zeit geht mir dieses Bild von Jesus, wie er den Jüngern die Füße wäscht, nicht mehr aus dem Kopf. Und als Peter Jackson hier war und dieses Beispiel nochmal erzählte, es hat mich so berührt, ich habe nur noch geweint, weil mich einfach die Erkenntnis wieder neu gepackt hat. Jesus hat sich freiwillig, ist auf die Knie gegangen und hat die Füße seiner Jünger gewaschen. Freiwillig geht er auf die Knie und wäscht uns allen unsere Füße am Kreuz, weil er uns liebt. In Galater 5, Vers 14 steht, denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ich komme zum letzten Vers. Dort steht, redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Petrus beschreibt zwei Kategorien von Charismen in dieser Stelle. Es ist interessant, hier ist es von Charismen die Rede. Geistesgaben. Die eine ist die Gabe des Sprechens. Ich spreche durch den Heiligen Geist, durch die Gabe des Heiligen Geistes, spreche ich Leben aus. Ich gehe auf Menschen zu und ich sage, hey, du bist wunderbar, ich schätze dich, ich mag dich. Und ich habe das am Mittwoch in unserer Mitarbeiterrunde, wann haben wir das letzte Mal hier, wenn wir zusammenkommen, wann sind wir das letzte Mal auf Kinder zugegangen und haben gesagt, hey, ich finde dich einfach klasse. Ich finde dich toll. Du bist ein ganz, ganz Feiner. Oder eine ganz, ganz Feine. Wisst ihr, was das macht in den Kindern? Das sind Worte des Lebens. Und manche Kinder, natürlich nicht hier bei uns, aber manche Kinder kriegen zu Hause so gut wie gar keine positiven Worte zu hören. Und wenn wir zusammenkommen oder egal wo wir hingehen, wenn wir die Möglichkeit ergreifen und sagen, hey, du bist ein wunderbarer Mensch, ich wollte dir einfach mal sagen, ich schätze dich. Du musst natürlich ehrlich sein, wir wollen nicht heucheln. Einfach aufeinander zugehen und ich werde nicht müde, ich glaube, seitdem ich da bin, ich rede immer wieder da rein, ich sage, lasst uns ihr Lieben aufeinander zugehen. Lasst uns dieses, mir hat man das erklärt, die Schwaben sind nicht so, ja, die sind eher zurückhaltend und so weiter. Ich weiß nicht, was man daran toll findet, ihr Lieben. Ich weiß es nicht. Ich bin fast 2 Jahre hier und ich bin immer noch dabei, das herauszufinden. Ja? Ich glaube, ich werde mein Leben lang dafür brauchen. Ich glaube, ich muss Gott fragen, was er den Schwaben da offenbart hat. Ja? Irgendwann. Ich will nicht hochnäsig sein. Wir haben im Norden genau solche Probleme. Ja? Wir sind auch im Norden. Man heißt, je nördlicher, desto kühler auch irgendwie so. Ja, es ist überall. Aber wir als Leib, als Gemeinde dürfen doch einen Unterschied machen, oder? Und lasst uns nicht, ihr sagt so schön Amen. Das ist toll. Dann lasst es uns leben. Dann lasst es uns leben und das, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also, wenn, probiert es einfach mal aus. Probiert es einmal aus. Steigt mal aus dem Wasser. Jemanden, den ihr nicht kennt, mit dem ihr nichts zu tun habt. Hey, ich wollte dich mal kennenlernen. Hey, wie heißt du denn? So, es gibt Leute hier, von denen habe ich gehört. Die sind hier 1, 1,5, 2, 3 Jahre und sie haben noch mit niemandem irgendein Wort gesprochen. Hey, wie geht denn das? Das sind nicht die Verantwortung. Ja, ein Stück weit auch. Aber wir irgendwo auch Dinge erlebt haben, wir dürfen doch den Unterschied leben. Ihr Lieben, ich werde nicht müde. Gott hat was vor in dieser Richtung. Er möchte uns sein Herz füreinander schenken und nicht den Kampf, den wir in der Welt leben und kämpfen. Hier ist von einem Charisma der mündlichen Weitergabe die Rede. Und es ist von einem Charisma die Rede des praktischen Dienstes. Jeder praktische Dienst ist wichtig. Jeder. Und es ist sehr interessant, hier steht, übt jemand einen praktischen Dienst, da soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Wer von uns hat es schon mal erlebt? Du fängst mit einer Sache an und du merkst auf einmal, oh, es ist so zäh, es ist so schwierig. Wer hat das schon mal erlebt? Und plötzlich kommt Ablehnung und plötzlich kommen Herausforderungen und dann irgendwie sagst du, ey, ich mach keinen Anschlag mehr. Also das ist mir alles viel zu schwer. Ich meine, so wie muss sich Jesus gefühlt haben? So. Wir brauchen einander. Der Herr gebe dir Kraft dafür.
Er muss dieses Ding verbiegen. Ja, das steht ganz oben.
Okay, danke dir. So, ich komme auch gleich zum Schluss. Wozu braucht es die Kraft? Und das ist elementar, ihr Lieben. Da möchte ich eigentlich die ganze Zeit hin mit uns. Das Ziel des ersten Petrus ist es, leidende Christen zu ermutigen. Leid. Überall, und das ist der Kontext dieses Briefes, und jetzt hör zu, überall im Römischen Reich wurden Christen wegen ihres Glaubens gefoltert und getötet. Die Jerusalemer Gemeinde wurde zerstört. Wenn wir uns in dieser Situation versetzen, dann bekommen wir ein Gespür dafür, was die Gemeinschaft der Gläubigen für einen an Bedeutung hat, für sie damals heute. Sie brauchten einander. Da wurden Menschen abgeschlachtet. Und indem sie sich dienten, wurde der Name Gottes verherrlicht. Und der Effekt war, dass Menschen zum Glauben kamen, weil sie von dieser Liebe und dieser Hingabe erfasst wurden. Sie wurden von dem, was da passiert, ergriffen. Und wie ich schon sagte, es geht nicht darum, nett zu sein, einfach nur. Das können wir gut. Nett sein, das kann ich gut. Aber echt sein, ja, da üben wir noch. Es geht darum, hingegeben zu sein. Aber dieser Anspruch ist enorm. Und das Schönste ist, Gottes Geist befähigt uns dazu. Wenn wir Jesus nachfolgen, ihr Lieben, dann wird es auch sehr herausfordernd werden. Und vielleicht bringt es uns auch an den Rand unserer Kräfte. Vielleicht bringt es uns auch an den Rand unserer Existenzgrundlagen. Wo wir uns wirklich dann die Frage stellen, Herr, was soll das? In 1. Petrus 4, Vers 12 steht, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt.
Ich möchte euch etwas vorlesen. Es gab eine Studie. Eine Studie, die herausgefunden hat, was sind die größten Ängste von den Menschen. An Nummer 1 Terrorismus. An zweiter Stelle politischer Extremismus. An dritter Stelle Spannung durch den Zuzug von Ausländern. Dann Überforderung von deutschen Behörden und Behörden durch Flüchtlinge. Überforderung der Politiker. Kosten für Steuerzahler durch Schuldenkrise von EU-Staaten. Pflegefall im Alter. Schwere Erkrankungen. Krieg mit deutscher Beteiligung. Steigende Lebenshaltungskosten. Ihr Lieben, die Welt ist voller Angst. Voller Angst. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Denn Jesus ist bei uns. Er ist da. Und es kann sein, und ich habe das gesagt, dass wir als Gemeinde schwere Stürme erleiden werden. Oder du persönlich. Aber die Kraft Gottes wird uns befähigen, das zu tun, wozu Gott uns berufen und beauftragt hat. Und dazu gehört es, dass wir ein Leben des Gebets führen, dass wir uns hingeben, dass wir füreinander einstehen, dass wir einander lieben, dass wir einander dienen. Aber alles aus der Kraft Gottes und all das aus der Intimität mit Gott heraus. Es ist nicht aus unserer Kraft. Wir werden es aus unserer Kraft nicht schaffen. Wir brauchen ihn dafür. Und er will es uns schenken. Ich möchte uns einfach einladen, vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen, dass wir noch ein Lied singen gemeinsam. Ich möchte beten zum Schluss, dass Gott uns wirklich zurüstet in dem, was wir erleben, an diesen ganzen ermutigenden Dingen miteinander. Aber wenn irgendwas reinkommt, was schwierig wird, was herausfordernd ist, dass wir uns nicht entmutigen lassen, ihr Lieben. Dass wir dranbleiben und dass wir voller Erwartung sind, dass Gott in Kontrolle ist. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Danke, dass dein Wort uns auch wirklich herausfordert und uns manchmal an die Grenze stößt. Danke, dass du uns wachrütteln möchtest. Wir leben in einer Zeit, wo wir herausgefordert sind. Die Menschen haben Fragen. Wir haben Fragen. Und wir bitten dich ja ganz besonders jetzt für auch gerade da, wo, mit diesem Anschlag in Nizza, auch da, wo Christen dort sind. Wir bitten dich für die Menschen, die Familienangehörige verloren haben. Hey, wir bitten dich, dass du mit deinem Segen da kommst. Und dass du uns auch die Kraft gibst, wenn uns sowas ereilt, dass wir nicht vom Glauben fallen. Dass wir nicht plötzlich von dir weggehen, sondern dass wir an dir dran sind, weil wir dich kennen, weil wir dich lieben. In Jesu Namen. Amen.